Herzlich willkommen zur Kabinenpredigt Ausgabe Nummer 7 im Jahr 2018. Der Einstiegswitz heute betont kurz. Frage: Wo wohnt die Katze? Antwort: Im Mietshaus. Ja, gehen wir direkt weiter. Themen der heutigen Ausgabe werden wir beibehalten, den Ablauf wie die letzten Wochen. Einen kurzen internen Rückblick und dann noch die wichtigsten oder aus meiner Sicht wichtigsten Ereignisse aus der weiteren Welt des Fußballs. Wobei wir heute mit einem Rückblick auf die letzte Ausgabe beginnen. Es gab da einen kleinen Ablauffehler. Ich habe einen Link gepostet, auf den ich in der Folge gar nicht eingegangen bin. Das kommt folgendermaßen, weil ich meistens im Lauf der Woche, wenn ich was Interessantes sehe oder lese, den Link direkt in den Entwurf des Artikels kopiere und ja, dann schneller fertig bin und das nicht mehr zusammensuchen muss, wenn ich dann den die Audiodatei einstelle, und habe mir gedacht, gehst du mal über das Thema Fußball ein bisschen raus, warum auch immer, das ist ja jetzt zweitrangig, und habe dann ein Thema verlinkt, auf das ich dann letzten Endes in der Kabinenpredigt gar nicht eingegangen bin, und der Link war dann eben schon drin und ich habe vergessen, den rauszumachen. Wen es interessiert, es geht dabei um einen Vortrag vom Chaos Computer Kongress in Leipzig, war es, glaube ich, diesmal, den ich gesehen habe und den ich sehr gut fand, zum Thema Verbot. Dieser links unten Unity Media Seite, die ich lustigerweise kurz vorher erst angefangen habe zu lesen, und dann wurde sie direkt verboten, und die Anwältin oder Juristin, die da den Vortrag hält, erzählt eben, wie es dazu kam, wie zweifelhaft durchaus das Vorgehen ist und was für dramatische Konsequenzen das für die Betroffenen hat. Also, wie gesagt, mal nicht zum Thema Fußball, aber durchaus sehenswert. Es wird die absolute Ausnahme bleiben. Aber wenn mich was ausreichend aufregt, werden wir das hier durchaus auch mal thematisieren. Aber wie gesagt, grundsätzlich denke ich, Schuster, bleib bei deinen Leisten und werde mich auf das Thema Fußball beschränken. Interner Wochenrückblick, Doppelpunkt, Samstag, wie schon fast üblich, internes Turnier bei wieder schwierigen Bedingungen, Boden gefroren, 20 Teilnehmer waren es, glaube ich, diesmal, die mit den Bedingungen gut zurechtgekommen sind, und ja, hat mich gefreut, freut mich nach wie vor, wie gut dieser Samstag angenommen wird und was da passiert. An anderer Stelle werden wir da nochmal ausführlicher drauf eingehen, weil ich finde und glaube, dass wir das gar nicht genug würdigen und nochmal betonen kann. Kommen wir zu einem durchaus ernsten und wichtigen Thema, das sich letzte Woche aufgedrängt hat, nämlich Thema Gehirnerschütterung. Es war so, dass ein Spieler letzte Woche im Training offenbar mit jemandem zusammengestoßen ist, was ich offen gesagt gar nicht mitgekriegt hatte, dann nochmal hingefallen ist und sich den Kopf gestoßen hat. Im ersten Moment keine Auffälligkeiten gezeigt hat, nicht nur im ersten Moment, sondern auch eigentlich noch die Minuten danach, dann aber über Kopfschmerzen und Durst geklagt hat, was ich fälschlicherweise dieses Hinfall, ist auch egal. Auf jeden Fall war jetzt davon abgesehen keinerlei Auffälligkeiten zu erkennen. Wir haben dann noch die Abschlussbesprechung gemacht und alles völlig normal. Bis ich dann einen Anruf der Mutter gekriegt habe, die mir dann erzählt hat, er hätte auf dem Weg nach Hause sich zweimal übergeben und hatte eben eine Gehirnerschütterung tatsächlich. Und habe dann lange drüber nachgedacht, habe geguckt, wie kann man Gehirnerschütterung, also es ist so, das ist kein Schaltjahrereignis, es passiert nicht jedes Training, aber dass Leute mal einen Ball abkriegen, mal hinfallen, mal zusammenstoßen, ja, das passiert schon mal, das ist überhaupt keine Frage. Mein normaler Ablauf ist, dass ich dann hingehe, so eine Verständnisfrage stelle, um zu checken, ist er noch da, gibt es irgendwelche Lücken, irgendwelche Aussetzer. Und wenn dem nicht so gegeben, wenn das nicht so ist, ist es eigentlich für mich mehr oder minder erledigt. So ist es auch meistens beschrieben, also als ich recherchiert habe, dass es eben durchaus typischerweise mit so Aussetzersymptomen verbunden ist. Es muss aber eben nicht so sein. Das hat ja jetzt der Fall gezeigt, und für mich ist die Konsequenz dann eigentlich relativ klar oder ergibt sich, nämlich ja verstärkte Aufmerksamkeit noch, und wenn sowas passiert, also heftigere Einschläge, dass ich nach dem Training oder direkt, wie auch immer, zeitnah auf jeden Fall eine Info-Mail an euch schicke, hört mal, so und so war's. Das ist passiert, habt mal ein Auge drauf, nicht um euch verrückt zu machen, sondern damit, falls dann später auch noch irgendwas aufgeht, was einem komisch vorkommt, dass es zumindest in Zusammenhang stellen kann und dann schneller drauf kommt, was gegebenenfalls los ist. Wie gesagt, die Diagnose ist gar nicht immer so einfach. Ich habe dann auch die Geschichte gehört von einer Ärztin, die bei einem Kind das nicht erkannt hat. Also das ist halt eben nicht so einfach, wenn diese klassischen Symptome fehlen. Es kann aber eben dann trotzdem eine Gehirnerschütterung sein, und darauf gilt es dann eben zu gucken. Und auch kommen wir zur Presseschau. Ich habe den erwähnten Artikel in der Köln Sport dann tatsächlich online gefunden. Die Zeitschrift ist im Handel schwer zu erwerben. Ich habe sie im keinen Zeitschriftenladen gefunden. Die Zeitschrift an sich und den Gedanken dahinter, nämlich über die Kölner Sportszene generell zu berichten, ganz gut. Die Themen waren dann 70 Jahre FC, ein Spieler von Viktoria, der nach Chelsea wechselt, Basketball, Sport, Politik auch. Durchaus lesenswert. Kleine Exkursion da. Es gibt in Köln ja durchaus auch Sportarten, die man ganz gut so noch gucken kann. Ich habe zwei Sachen zu empfehlen. Einmal habe ich mit Luise mal Rollerball geguckt. Wer das kennt, da gab es mal irgendwann einen Film, der so hieß. Heißt Spielerinnen in dem Fall fahren im Kreis und müssen da ein Tuch, was glaube ich, oder irgendwas versuchen an die Spitze zu bringen und dürfen sich da durchaus mit körperlichen Mitteln dran hindern, sich zu überholen und so weiter. Das war sehr schön. Ich war jetzt seitdem leider nicht mehr da, werde aber direkt mal gucken, wann da wieder so ein Spiel ist. Sehr schöne Atmosphäre und liebevoll gemacht. Also allein, wenn man sich mal die Namen der Kölner Mannschaft anguckt, die Cologne Roller Derby heißen die, glaube ich. Ja, das ist schon sehr lustig und liebevoll gemacht. Und was man auch gut gucken kann, wo ich jetzt aber auch nicht weiß, wann das nächste Spiel ist, ist der HC Köln West, die Inline-Hockey spielen in Bocklemünd, die super erfolgreich ja waren, zumindest die letzten Jahre, also haben mehrfach die Champions League quasi gewonnen, sind dementsprechend auch deutscher Meister gewesen, und auch das fand ich absolut empfehlenswert. Zum Artikel an sich, ja, finden einige Sachen Erwähnungsmeister, habe ich hier in der Kabinenpredigt schon erzählt, die Geschichten, die ich auch kenne. Ansonsten, ja, wenig Erhellendes und ja, man muss schon sagen, ein bisschen mehr Recherchearbeit hätte man dem betreffenden Redakteur schon zumuten können. Ein Beispiel, der Tobias hat mir einen Link geschickt, in dem der Tennisclub Grün-Gold von seiner Geschichte erzählt. Und da ist zum Beispiel die Rede von, dass bereits in den 20er Jahren da unten Tennisplätze angelegt waren und die da quasi ihren Ursprung hatten, was ich eine durchaus interessante Information finde, was möglicherweise oder mit ziemlicher Sicherheit auch der Grund ist, warum der Platz ja ein bisschen kleiner ist. Ich denke, dass jemand, der von vornherein einen Fußballplatz anlegt, keinen Grund gehabt hätte, die Maße ein bisschen kleiner zu halten als vorgeschrieben, wobei zudem nach hinten raus ja durchaus auch noch Platz gewesen wäre. und dass die Tatsache eben vermutlich der Grund ist, warum der Platz ein bisschen kleiner ist als die offiziellen Maße. Dann denke ich, hätte man durchaus rauskriegen können, wann war es eigentlich, dass da offizielle Meisterschaftsspiele ausgetragen wurden, wie hieß der Verein und so weiter. Ich denke, das wäre mit überschaubarem Aufwand durchaus rauszukriegen gewesen. Die Auswahl der Fotos, ja, also ein Foto ist halt der Redakteur selber, der da am Pfosten lehnt, wo ich denke, naja, da hätte man schon ausdrucksstärkere Bilder vielleicht finden können mit ja, unseren Spielern oder überhaupt, wenn da mal irgendwer Fußball spielt auf dem Platz, wie das aussieht. Naja, schön, dass er erschienen ist. Und ja, damit ist eigentlich auch alles gesagt. Kommen wir zum Stand der Dinge, interne Planungen. Ich habe bezüglich der Montagsfrage, nenne ich es jetzt mal, die Mails rausgeschickt, sammle jetzt die Rückmeldungen. Es geht um die Frage, gelingt es möglicherweise, die Montagsleute entsprechend auf die anderen Gruppen zu verteilen, um mir den Montag für diverse Sachen frei zu halten, was allein anhand der Spielerzahl eigentlich möglich sein sollte. Es gibt da keinen Zeitplan. Wie gesagt, ich sammle jetzt erstmal die Informationen und gucke mir dann an, wie das aussieht. Aber ich denke, in 1 bis 2 Wochen wird man da mehr wissen und da kann ich dann auch mehr dazu sagen. Es gibt noch eine andere Idee, die in dem Zusammenhang aufgetaucht ist, die mir auch sehr gut gefällt, nämlich sich tatsächlich mal einen Mitarbeiter dazu zu holen. Das könnte ein ehemaliger Spieler sein, habe ich mir gedacht, die ja jetzt auch zum Teil noch in Köln am Studieren sind, die mich da zunächst mal in der Trainingsarbeit einfach unterstützen, die mal dazukommen, die dann aber über kurz oder lang auch in der Lage sein sollten, ein Training selbstständig zu übernehmen. Das hätte dann den Vorteil, das müsste nicht ein spezieller Tag sein, sondern könnte ich nach meinem Zeitplan und ja, Gesundheitszustand oder was auch immer eben flexibel einsetzen. Das wäre von den Kosten überschaubar. Das wären ja dann auch Betriebsaufgaben, heißt, die ich dann absetzen kann. Und es wäre ein anderes Modell noch, das mir gewisse Freiräume verschaffen würde. Und ja, vielleicht auch so ein zusätzlicher Input noch. Also wenn es jemand ist mit eigenen Ideen, vielleicht ist es auch ein Sportstudent, der die aktuellen Kurse, Trends und Entwicklungen noch besser im Auge hat, ist mir ein ganz angenehmer Gedanke, werde ich die nächsten Wochen auch mal vorantreiben und zu gegebenen Zeitpunkt auch dazu mehr. Der Blick auf die externe Welt des Fußballs soll sich heute auf die Proteste gegen die Montagsspiele beschränken. Es gab ja letzte Woche die abgestimmten oder offenbar abgestimmten Aktionen der Frankfurter Fans, Stichwort Innenraum betreten, Tennisbälle auf den Platz schmeißen, auf die Aktionen, die Verantwortlichen, ich habe es nicht gesehen, das Spiel, aber offenbar waren sie ja vorbereitet, haben das auch, indem sie nicht unterstützt, aber dann doch geduldet, was dem Ganzen, glaube ich, gut getan hat. Ich denke, das wäre in anderer Form möglicherweise eher noch eskaliert und für mich ist der entscheidende Punkt da, dass es durchaus funktioniert, dass die Art und Weise, wie die Fans, die Ultras im Speziellen in der Presse oft dargestellt werden, dass das möglicherweise nicht in allen Belangen zutrifft, sondern offenbar haben sich die Leute durchgehend an die Abmachungen gehalten, sind dann auch wieder zurück, als die Aktion beendet war, und ansonsten ist da ja jetzt gewalttechnisch nichts groß eskaliert. Die Transparente haben Humor und Ironie unter Beweis gestellt und ich fand das gut, auch als Beispiel, wie man als Verein mit den Fans, mit dem Klientel, sage ich jetzt mal, auch umgehen kann, nämlich die Belange ernst nehmen und den Interessen durchaus Raum geben kann. Also ich glaube, dass in Köln so eine Vorgehensweise im Moment nicht denkbar gewesen wäre. Stichwort offener Brief letzte Woche und wie man da generell mit der Fanszene umgeht, also eher auf Konfrontation geht und dass es auch anders möglich ist, hat das Beispiel für mich gezeigt. Dann Dortmund diese Woche, ein bisschen anderer Form des Protestes, den ich für ja eigentlich fast noch wirkungsvoller halte, nämlich einfach zu Hause bleiben. Es sind ja dann, ich glaube, 25.000 Plätze leer geblieben im Westfalenstadion oder im Signal Iduna Park, wie man es ja wahrscheinlich offiziell heißt oder wie auch immer. Das finde ich fast die beste Form, nämlich einfach wegbleiben. Was für mich da interessant war zu sehen, wie weit die Verantwortlichen dann von der Basis doch weg sind, wenn der Präsident Watzke sich vom Ausmaß des Protestes überrascht zeigt oder Marco Reus noch vorher quasi Werbung für Eurosport und das Spiel auf Twitter macht, zeigt eigentlich nur, ja, wie wenig Ahnung die haben, wie weit der Unmut der Fans jetzt schon geht. Dann kommen wir doch noch zu einem ganz anderen ernsten Thema, nämlich es geht um die Frage, wie lagert ihr eure Batterien? Das ist kein Scheiß jetzt. Und zwar ist einer unserer Familien Folgendes passiert. Die lagern ihre Batterien seit 20 Jahren in einer Schublade zusammen und da hat sich ein Brand entwickelt, der, ja, keine Personenschaden, alles klar, aber erheblicher Sachschaden. Und der Punkt ist, dass das in dem Sinn gar nicht verwunderlich und auch keine absolute Seltenheit ist, nämlich Batterien, speziell wenn die unterschiedlichen Typ sind, wenn da Akkus vielleicht noch mit bei sind und wenn die nicht in der Packung sind, also wenn die direkt Kontakt haben, kann es da zu einer Reaktion kommen, die eben in einem Brand enden kann. Ich habe dann auch auf ein paar Seiten recherchiert und es ist so, dass für die Lagerung das ganz klar empfohlen wird bzw. vorgeschrieben wird, die eben nicht lose zusammen zu schmeißen aus den genannten Gründen. Und ja, ich das nicht wusste und allen, denen ich bisher davon erzählt habe, das auch nicht wussten, aber die Gefahr besteht durchaus. Also checkt es mal und falls ihr die, wie ich auch, bisher einfach zusammengeschmissen irgendwo lagert, würde ich das aus den genannten Gründen tatsächlich ändern. Okay, in diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Bis nächste Woche. Ciao.